Anstoß, der Fußball-Podcast.
Auge, ich möchte dich was fragen.
Sehr gerne.
Was fandest du beim Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen, wo wir beide ja Reporter gewesen sind? Mhm. Und auf dieses Spiel wollen wir natürlich auch in dieser Folge zu sprechen kommen.
Ausschließlich.
Was fandest du an dieser Reise und an diesem Spiel am schönsten? Fandest du das 1:0 von Lukas Metscher, wie er da den Ball über den herausstürzenden Pavlenka hinweg ins Tor lupft, am schönsten? Fandst du Werders Auftritt in der Offensive am schönsten? Oder fandest du auf dem Rückweg Gary aus Krug Aspe am schönsten?
Den fand ich am schönsten. Wir haben viele neue Menschen kennengelernt, in unser Herz geschlossen. War das ein Trip? Der hat insgesamt, ich glaube, 14, 15 Stunden gedauert. Ja. Schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Darauf werden wir eingehen. In der übrigens 111. Anstoßfolge. Bisher gab es 110 gute Gründe, diesen Podcast zu hören, und heute liefern wir euch den 111. Grund. Hast du gewusst, dass wir heute so ein kleines Schnapszahlenjubiläum haben?
Und deswegen lallst du auch schon so ein bisschen. Nee, wusste ich wirklich nicht, aber ich habe hier die...
Deswegen gibt's heute hier Kopfschmerztabletten.
Die Kolleginnen und Kollegen der French Press stehen wieder auf dem Tisch. Darf ich dir so einen frisch aufgebrühten Kaffee einfach mal einschenken?
Unbedingt. Es wäre mein dritter heute, aber ich habe so einen Kaffeedurchschnitt von 4 bis 5.
Oh.
Damit bin ich jetzt auf dem Weg zum dritten und bald beim vierten angelangt, wenn wir zeichnen hier eine längere Folge auf. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Fabian Wittke, auf dessen Terrasse wir hier sitzen, im neuen noblen Nobelviertel. Und mein Name ist...
Na, sag schnell.
Ach, Mist. Michael Augustin.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir sitzen hier, wie Gott uns schuf, zumindest wie er uns hier sein lässt.
Mit nackten Beinen.
Unter freiem Himmel, mit nackten Beinen. Wer weiß, wie lange. Nee, übrigens, jetzt versucht er von so einer Milchverpackung den Deckel abzumachen.
Nö, das habe ich nicht nur versucht, das habe ich auch geschafft.
Man soll das ja neuerdings dran lassen, habe ich gelernt. Und zwar, damit sich diese Deckel nicht selbstständig machen.
Alles falsch gemacht. Möchtest du auch Milch haben?
Nee, danke schön. Ich trinke lieber schwarz.
Okay.
Und
schwarz wie dein Humor.
Wollen wir mit dem Freitag beginnen, mit dem Auftakt in die Saison Nummer 60?
Nö. Ich würde mit dir erstmal über das 0:4 des FC Augsburg gegen den SC Freiburg reden wollen. In der 110. Folge letzte Woche hast du gesagt, der FC Augsburg, das wird die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bundesliga. Fabian, was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich glaube einfach, dass der SC Freiburg einfach zu stark war, ne? Also der wirkte schon sehr en point, wie bei so einem guten Steak. Also genau richtig durch, hast du in der Mitte einmal mal durchgeschnitten und hast festgestellt, okay, das ist nicht zu wenig, das ist nicht zu viel. Die Neuverpflichtung, die sitzen, Gregoritsch hat getroffen gegen seinen alten Verein.
Ginter hat getroffen.
Rizzo Doan, genau, Ginter hat getroffen.
Also Kovicieri hat nicht getroffen, wurde eingewechselt, wird bald treffen.
Aber wenn 3 von 4 Neuzugängen, natürlich dann der ewige Vincenzo Grifo, der mit seinem Schnippelfuß da auch noch einen reingesetzt hat. Also ich glaube, der SC Freiburg ist es dann nicht und ist dann vor allen Dingen auch kein Gradmesser. Aber ich möchte vielleicht dann diesen Ping-Pong-Ball auch nochmal zurückspielen. Ich habe ja vergangene Woche gesagt, du, ich glaube, Eintracht Frankfurt wird relativ schnell 0:3 hinten liegen. Also, nee, das glaube ich nicht, Eintracht Frankfurt wird nicht gleich mit einem hohen Rückstand in die Saison starten. Nee, stimmt, das war kein hoher Rückstand, das war ein sehr hoher Rückstand, oder?
Und das Endergebnis war auch sehr hoch, 1:6. Also nach dem ersten Spieltag stellt sich eigentlich nur die Frage, wer wird deutscher Meister, der FC Bayern oder der SC Freiburg? Nein, aber du wolltest natürlich den Finger zu Recht in die Wunde legen. Ich hätte die Frankfurter ein bisschen stärker eingeschätzt, ich habe sie überschätzt, aber auch da muss man sagen, finde ich, die Frankfurter hatten auch ihre Chancen, auch zu einem Zeitpunkt, als das Spiel noch nicht verloren schien. Jesper Lindström hat immerhin die Trinkflasche getroffen, die rote Trinkflasche neben dem linken Pfosten, aus der Manuel Neuer oft trinken konnte, denn er hatte wenig zu tun. Er konnte nämlich die tollen Offensivaktionen seiner Vorderleute beobachten und hatte ganz viel Zeit, während des laufenden Spiels zu trinken. Die Frankfurter hatten auch ihre Möglichkeiten, aber ich muss schon sagen, die Bayern-Offensive ist überragend. Das überrascht mich jetzt nicht. Wir hatten das ja auch letzte Woche schon so vermutet, dass der Weggang von Robert Lewandowski nicht zum ganz großen Nachteil werden würde. Das war so ein bisschen Anarchie in der Offensive. Jeder ist überall gewesen, ob es Mané war, ob es Gnabry war, ob es Müller war. Und man hatte manchmal den Eindruck, manchen Bayern-Spieler gäbe es zweimal auf dem Feld. Und ich glaube, dieser Eindruck hat sich dann auch in der Verteidigung von Eintracht Frankfurt verfestigt.
Ja, ich fand, die Offensive der Bayern war ein bisschen so, früher wusstest du ganz genau, okay, du wirfst jetzt, sag ich mal, einen großen Ball in die Luft, das war Robert Lewandowski, das war ein absolutes Schwergewicht und du wusstest ganz genau, du kannst den eigentlich alleine nicht auffangen, weil dafür ist er zu wuchtig, dafür ist er zu schwer. Und jetzt hast du im Prinzip wie bei so einer Jonglage, wie beim Jonglieren, hast du 7 Bälle, die du in die Luft wirfst und du weißt gar nicht, die sind vielleicht alle nicht so schwer, aber du musst irgendwie gucken, gehst du nach links, gehst du nach rechts, du hast eigentlich nur zwei Hände und die kommen jetzt auf mal alle runter und wie willst du die alle auffangen? Also das war wie so ein, wie ein Bienen, wie ein Wespenschwarm, ja auch gerne genommen jetzt im August zu dieser Zeit, ist ja Wespenzeit und du wusstest
nicht. Hier sind keine, zum Glück nicht.
Du wusstest noch nicht. Nicht, wen du da als erstes verteidigen solltest und als du vielleicht dir so gerade eben ein Konzept überlegt hattest, hat Julian Nagelsmann von draußen dann auch noch einen Kingsley Coman mit reingeworfen. Also unfassbar wuselig, unfassbar schwer auszurechnen, der FC Bayern München in der Offensivabteilung. Und du hast es aber auch gesagt, auch das möchte ich festhalten, es war ja nicht nur die Trinkflasche der Frankfurter, die getroffen wurde, sondern eben auch zum Beispiel diese eine Aktion, wo Manuel Neuer rausstürmt aus dem Kasten und das Tor eigentlich leer ist. Auch da war dann Eintracht Frankfurt nicht handlungsschnell genug. Und das Problem ist, es war ja nicht nur das Leid der Eintracht Frankfurt-Fans, sondern es war ja am Freitag um, wann war das, 22.25 Uhr, da war das ja eigentlich das Leid der ganzen Fußball-Bundesliga. Weil wenn du
das
da auch mal
Leiden
bei,
der Liga.
Ja, wenn du da mal bei Twitter mal reingeschaut hast und der Tweetsrichter hat da echt einiges zu tun, was der da alles an Tweets rausgekramt hat, dann wusstest du doch eigentlich ganz genau, okay, was, um was soll es jetzt noch gehen? Um was soll es jetzt noch gehen? Soll es jetzt um, ja, um Platz 7 bis 4 gehen oder das ist jetzt wirklich genau das, was alle prophezeit haben oder wovor alle Angst hatten, aber genau das ist ja auch eingetreten.
Zwischenzeitlich dachte ich sogar an das Saisoneröffnungsspiel der vorletzten Saison, das Bayern München damals allerdings zu Hause gegen Schalke 04 mit 8:0 gewann. Ganz so hoch wurde es dann doch nicht, weil die Münchner im zweiten Durchgang, ich glaube, so 1 bis 2 Gänge zurückgeschaltet haben. Aber du hast gerade diesen Ballvergleich bemüht. Es gibt ja auch noch so ein paar Ersatzbälle, die kamen dann ja auch irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel. Und Leroy Sanés erste Aktion war ein, oder eine seiner ersten Aktion war ein super Pass auf Jamal Musiala, der jetzt übrigens einer der Führenden in der Torschützenliste ist. Er war ja der einzige Doppeltorschütze am Freitagabend. Also Sané auf Musiala. Musiala kann, glaube ich, den Ball auch dann noch fehlerfrei annehmen, mitnehmen und kontrollieren, wenn 3, 4, 5 Gegenspieler um ihn herumstehen und wenn der Rasen schlecht gemäht ist, wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Also das war auch ganz toll und ich finde, das ist auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen schon geahnt hatten. Der Konkurrenzkampf, diese neue Konkurrenzsituation ohne Lewandowski, Verstärkungen auf allen Positionen, beflügelt auch die, die halt draußen sitzen. Jeder will sich zeigen, jeder will sich beweisen und das war von vorne bis hinten eine absolut überzeugende Vorstellung. Als Bayern-Fan muss man sagen, hurra, wir haben der Liga gezeigt, wie stark wir sind. Aber ich frage mich, Shoutouts an alle Bayern-Fans da draußen. Ich sehe hier gerade keine auf der Terrasse. Aber ich glaube, die finden das inzwischen auch langweilig.
Glaube ich auch. Und du bist ja auch immer nur so stark, wie groß und wie stark ja deine Konkurrenz ist. Und letztendlich braucht der FC Bayern München ja auch Sparringspartner, um sich dann auf nächst höherem Niveau, sprich in der Champions League, behaupten und beweisen zu können. Und wenn du jetzt jedes Wochenende gegen die vermeintlich Starken der Liga, wir haben ja noch gar nicht über, ja, weiß ich was, Mainz, Augsburg, Hoffenheim oder wen auch immer.
Doch, über Augsburg haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen.
Den VfB
über
Bochum
Augsburg
gesprochen.
Werde ich jetzt demnächst häufiger sprechen.
Also von daher, ja, das ist schon wirklich traurig. Du hast gerade eben auch noch Jamal Musiala angesprochen. Macht auf mich den Eindruck, als würde er so ähnlich wie Alphonso Davies einfach mal in der Entwicklung eine Zwischenstation, einen Zwischenlevel auslassen und kommt sofort vom Ergänzungsspieler zum absoluten Weltklasse-Spieler als Stammspieler, als kreative Kraft beim FC Bayern München daher. Und ja, also der, was der jetzt nicht nur im Supercup auch schon gespielt hat gegen RB Leipzig, sondern mit was für einer Spielfreude, mit was für einem Spielwitz, wie schwierig der vom Ball zu trennen ist, wie der da so mit einem Selbstbewusstsein auftritt, das ist schon, finde ich, echt beeindruckend. Und auf der anderen Seite macht das, finde ich, unfassbar viel Spaß, ihm zuzuschauen, weil es wirkt manchmal so ein bisschen so Thomas Müller-esk unbeholfen, als würde ihm der Ball die ganze Zeit vom Fuß springen und gleichzeitig macht er dabei nur geniale Sachen. Also es ist schon wirklich eine coole Mischung, finde ich.
Ja, und er sieht immer noch so aus, also Spitzname Bambi ja, den Jamal Musiala seinem Mitspieler Leroy Sané zu verdanken hat. Er sieht immer noch so aus, als würde er nach dem Training in der Säbener Straße von Mami und Papi abgeholt werden.
Mit so einem Durstlöscher im Turnbeutel.
Genau, ja. Also Bambi passt perfekt. Ein unfassbar talentierter, guter Fußballspieler, der ja auch für die deutsche Nationalmannschaft noch sehr wertvoll werden könnte, wenn er es nicht sogar schon ist.
Ist Jamal Musiala schon einer für den FC Bayern?
Ja.
Würde ich sagen, ja, oder?
Ist er. So, jetzt haben wir über das Fußballspiel gesprochen, jetzt müssen wir noch über das Glasperlenspiel sprechen. Ich habe den Namen der Sängerin vergessen, die vor dem Anpfiff die deutsche Nationalhymne gesungen hat und viele Eintracht-Fans haben gepfiffen und das Netz regt sich auf, viele regen sich auf über die Eintracht-Fans, wie können sie das nur machen? Regst du dich auch auf?
Ich habe das ehrlich gesagt erst im Nachgang mitbekommen, weil ich bei der Nationalhymne noch gar nicht eingeschaltet hatte. Also es war so, oder es ist so gewesen, dass die Sängerin während der Nationalhymne ausgepfiffen wurde.
Genau.
Man gibt es dafür von Frankfurter Seite eine Begründung oder einfach nur so, weil ist so?
Naja, die Fans werden ja nicht nach einer Begründung gefragt. Von den Spielern hat keiner gepfiffen, Oliver Glasner auch nicht.
Aber es war jetzt nicht wie eins bei Sarah Connor, dass sie sich versungen hat oder dass sie jetzt irgendwie was ganz Auffälliges gemacht hat, sondern einfach im Sinne von, wir pfeifen jetzt, weil wir haben keine Lust auf die deutsche Nationalhymne.
Ja, wenn es keine Begründung gibt, sind wir ja meistens dafür da, eine Begründung zu erfinden. Also ich könnte mir vorstellen, die Fans haben gepfiffen, weil sie auf alle Show-Elemente vor dem Start, vor dem Start einer Bundesliga-Saison überhaupt keinen Bock haben. Und ich frage mich auch, warum muss denn vor dem Start der Bundesliga-Saison, egal wer da steht, die deutsche Nationalhymne gespielt werden? Auf geht's und los. Das wäre doch ein schönes Startsignal gewesen. Das fällt so ein bisschen mit in den Themenbereich Kommerzialisierung des deutschen Fußballs und Ultras sind demgegenüber ja sehr kritisch eingestellt und so erkläre ich mir die Pfiffe.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wie du ja weißt, in Boston gewesen, in Amerika gewesen und bin da ja den Marathon gelaufen und da ist es so, in Amerika bei wirklich jeder, du weißt es ja auch, bist ja auch schon da gewesen, bei wirklich jedem Sportevent, vor jedem Spieltag, egal wie häufig du in der Woche gegeneinander spielst, beim Baseball ist es ja teilweise so, dass du 57 Mal in einer Woche gegen das gleiche Team spielst, gegen dasselbe sogar, und beim Eishockey und in den Playoffs und so, da läuft in Amerika, auch beim Basketball, läuft vor jeder Begegnung, vor jedem Spieltag die Nationalhymne. Ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ob das Kommerzialisierung ist, ja oder nein, aber ich finde, wenn du jetzt einmal vor der Saison, und das ist ja in Deutschland gar nicht so vor jedem Spieltag, wenn du jetzt einmal vor der Saison bei dem Auftakt der deutschen Fußball-Bundesliga, und jetzt bin ich nicht so nationalstolz, aber ich glaube, das ist ein deutsches Problem. Wir fremden halt total mit dieser Geschichte, wann unsere Nationalhymne okay vor Länderspielen, das haben wir jetzt irgendwie so akzeptiert, das gehört vielleicht irgendwie dazu. Aber sobald das mal außerhalb in Anführungsstrichen der Reihe tanzt, sobald die Nationalhymne jetzt mal zum Start eines anderen Events läuft, dann fremdeln wir damit. Ich finde, das ist jetzt irgendwie heißer gekocht. Und ist das Kommerzialisierung, wenn du die deutsche Nationalhymne spielst? Also bei Helene Fischer oder bei, keine Ahnung, was sonst irgendwie eine Band und eine Halbzeitshow, da tue ich mich auch schwer, da frage ich mich, was soll das so? Ne? Aber jetzt beim Auftakt der deutschen Fußball-Bundesliga, bei so einer Zeremonie und wo du dann vielleicht die ganzen Fahnen der einzelnen Mannschaften da mit vielleicht auch ein bisschen Stolz dazugehörig zu sein präsentierst, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich will auch nicht sagen, dass ich irgendwie was vermisst hätte, wenn es nicht so gewesen wäre, aber man kann sich, glaube ich, auch in so einer Empörungsgesellschaft über Dinge aufregen, über die es sich eigentlich gar nicht lohnt, sich aufzuregen.
Nee, also ich würde mich auch nicht über die Pfiffe der Frankfurter Fans oder genauso wenig über die Pfiffe der Frankfurter Fans aufregen. Also ich persönlich brauche keine Nationalhymne vor dem Start einer Bundesliga-Saison. Und wenn du mal guckst, wer da so auf dem Rasen steht, ja, Manuel Neuer, Thomas Müller, Josua Kimmich, alles deutsche Nationalspieler, aber Oliver Glasner, Österreicher, Trainer von Eintracht Frankfurt, soll der da mitsingen oder soll Makoto Hasebe, auch wenn der jetzt nicht von Beginn an gespielt hat, oder Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt mitsingen? Soll Sadio Mané mitsingen?
Ja.
Macht ja gar keinen Sadio Sinn.
Sadio Mané, wollte ich, dass er mitsingen.
Ich finde, das ist deplatziert in diesem Umfeld und so haben es offenbar auch die pfeifenden Ultras von Eintracht Frankfurt empfunden.
Aber das ist doch vielleicht kein Argument, weil guck mal, beim Eishockey in Amerika, da singt dann ja auch nicht
der Österreicher. Aber wir sind ja nicht in Amerika.
Ja, wir sind ja immer noch in Deutschland, genau. Ach ja.
Du warst so oft in Amerika.
Schön wäre es gewesen. Ach, ich weiß es
Was
nicht.
Was hat Amerika aus Fabian Wittke gemacht?
Ich habe die deutsche Nationalhymne mit nach Deutschland gebracht.
Aber weißt du was? Ja? Ich möchte ja auch, dass es der Sängerin von Glasperlenspiel wieder besser geht. Das war jetzt ja kein guter Auftritt für sie. Das fühlt sich auch doof an. Deswegen gibt es von ihr oder von der Band Glasperlenspiel geiles Leben auf unserer Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also geiles Leben von Glasperlenspiel ist mein erster Beitrag heute für diese Spotify-Liste.
Wer im Glasperlenspiel singt, soll nicht im Stadion trällern.
Wer im Glasperlenhaus sitzt, sollte nicht mit Steinen beworfen werden.
So ist es, ja. Mhm,
genau. Wir können auch noch über Nebel reden, also nicht über die Wettervorhersage für morgen, übermorgen und übermorgen.
Auch nicht über Carmen
Nebel. Nee, aber über den Nebel aus der Nordwestkurve, also da, wo die Frankfurter Ultras sind. Es war ja sehr neblig, es sind viele Pyrofackeln, was ja auch irgendwie dazugehört vor dem Start einer Bundesliga-Saison, ihrem Empfinden nach gezündet worden. Das hat dazu geführt, dass der Strafraum, in dem Kevin Trapp ja auch seine Arbeit verrichten musste, sehr vernebelt war und Joshua Kimmich hat in den Nebel hinein das 1:0 für Bayern München erzielt. Glaubst du, dass der Nebel da eine Rolle gespielt hat? Hat der Nebel die Sicht erschwert? Du warst ja mal Torhüter.
Weil ich mal Torhüter in der Kreisklasse
bin. Wie schätzt du das ein? Auch darüber wird ja diskutiert. Und da gibt es ja solche, die sagen, ja, die Frankfurter Fans haben das Führungstor der Bayern auf dem Gewissen. Andere haben gesagt, ey, das war so ein guter Schuss. Ob Nebel oder kein Nebel, den hätte er nie kriegen können. Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass er den hätte bekommen können. Ich glaube einfach, dass er sich verspekuliert hat. Und diese Hintertorkameras, die zeigen natürlich ein sehr verzerrtes Bild. Die können das möglicherweise auch nicht so auflösen, wie Kevin Trapp es womöglich gesehen hätte. Also ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht, dass die Frankfurter Fans für diesen 0:1 Gegentreffer von Joshua Kimmich verantwortlich gewesen sind. Damit würde man es sicher ein bisschen zu einfach machen. Ich finde aber die Überleitung eigentlich ganz schön. Wenn wir so viel Nebel und so viel Pyro über Pyro haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon häufiger gesprochen. Wenn wir das so gesehen haben, dann hatte womöglich die Wolfsburger Polizei eine große Befürchtung, dass es im Werder-Block auch zu einer solchen Pyro-Veranstaltung hätte kommen können.
Oh ja, damit wären wir schon bei unserem gemeinsamen Ausflug am vergangenen Samstag. Heute ist Montag, also vorgestern nach Wolfsburg. Wir waren beide Reporter beim Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, sind mit der Bahn angereist und bevor wir zur Wolfsburger Polizei kommen, in Hannover nahm die Reise einen anderen Verlauf als ursprünglich geplant. Es ist ja so, wenn man mit der Bahn anreist und über das Bahnportal ein Ticket bucht, dann wird man auch immer über die Verspätung der Anschlusszüge auf dem Laufenden gehalten. Wenn man von Hamburg nach Wolfsburg will, muss man in Hannover umsteigen.
Die allerdings in unserem Fall Anstoßzüge heißen.
Ja, das sind die Anstoßzüge, genau. Und der Anstoßzug, der uns eigentlich von Hannover nach Wolfsburg bringen sollte, hatte sehr, sehr viel Verspätung. Der Grund: Reparatur des Zuges. Woraufhin wir kurzerhand umdisponiert haben. Wir haben es als die sichere Variante empfunden, mit dem Regionalexpress zu fahren. Das ist der Enno, der zwischen Hannover und Wolfsburg hin und her fährt. Der ist dann 20, 25 Minuten länger unterwegs als ein ICE, hält an jeder Dorfgießkanne und war natürlich auch das bevorzugte Verkehrsmittel der Werder-Fans.
Der 9-Euro-Shopper.
Wir saßen, muss man dazu sagen, im Zug, aber haben wirklich so auf Nasenhöhe die Achselhöhlen der Werder-Fans dann auch direkt vor der Nase oder auch vor dem Gesicht gehabt. Es war pickepacke voll, es war proppevoll und die Werder-Fans waren auch voll. Sie waren voll jung, sie waren voll euphorisiert. Sie haben uns ihr neuestes Liedgut, das nicht immer jugendfrei war, auch nicht immer, ich würde mal sagen, den heutigen Standards entspricht, was so Nächstenliebe angeht und Toleranz angeht. Also auch dieses Liedgut haben sie ungefragt zum Besten gegeben. Und dann kamen wir irgendwann in Wolfsburg an und dann passierte was?
Genau, dann sind wir rausgekommen aus den Katakomben, aus diesem Tunnelbereich des Wolfsburger Bahnhofs und sind dann erst einmal in eine Polizeikette reingelaufen. Die Polizeikette diente als eine Art Puffer zwischen den ankommenden Fans oder den ankommenden Menschen. Wir gehören ja nicht zu den Fans, sondern zu den Reportern. Und dann sagte man uns, hier geht es nicht weiter. Und hinter diesem Puffer, hinter dieser Pufferkette, waren sehr, sehr viele Ultras, Werder-Ultras, eingekesselt. Dahinter noch ein weiterer Polizeiring. Die kamen nicht weiter. Wir haben uns natürlich erstmal gefragt, wir sind hier Journalisten, können wir hier nicht durch? Nein, auch wir mussten außen rumgehen, sind dann in Richtung Stadion gegangen und haben uns auf dem Weg dorthin natürlich darüber schlau gemacht, was da wohl nun möglich ist oder beziehungsweise was da passiert ist. Und dann haben wir uns das so ein bisschen zusammengepuzzelt und auf jeden Fall war es so, dass die Polizei die ankommenden Werder-Ultras erst einmal auf Daten, auf Personalien gefilzt hat. Sie wollten wissen, wer geht da jetzt ins Stadion. Es sollte der Personalausweis vorgezeigt werden. die Daten sollten aufgenommen werden. Und zwar sei der Hintergrund, zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht zu 100%, sei der Hintergrund der gewesen, dass eben die Wolfsburger Polizei befürchtete, dass viele der Werder-Ultras en masse an Pyrotechnik mit in den Werder-Block nehmen wollten. Und ja, jetzt im Vorwege, ohne dass ein konkreter Verdacht da war, nur eben eine Vermutung, sollten die Ultras gefilzt werden. Und die haben gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. So nicht. Und haben daraufhin den Heimweg angetreten. Also sind gar nicht erst ins Wolfsburger Stadion gegangen.
Aus Protest sozusagen, ne?
Aus Protest. Ja. Und Werder hat dazu und darauf dann auch entsprechend reagiert und hat gesagt, wir verurteilen das Vorgehen der Polizei aufs Schärfste. Und sehen gleichermaßen auch einen Wettbewerbsnachteil durch fehlende Ultra-Unterstützung.
Genau, da gab es in so einem Statement bei Twitter, ne? Zumal beide Vereine ja im Vorwege, also der VfL Wolfsburg und Werder Bremen, zur Erkenntnis gekommen sind, dass das Spiel jetzt irgendwie kein Risikospiel ist.
Ja.
Alles normal vonstatten gehen würde. Die Polizei war sehr präsent, hat sich wohl auch sehr höflich verhalten, aber war halt rigoros und hat, man kann ja sagen, auch die Bewegungsfreiheit der Fußballfans eingeschränkt. Es ist ja auch oft so, du fährst mit einer Mannschaft zu einem Auswärtsspiel. Natürlich kommt man nicht eine Viertelstunde vor Anpfiff an, sondern Stunden vor Anpfiff. Und viele nutzen diese Reise ja auch, um sich dann die Stadt anzugucken. Okay, das ist jetzt nicht die Motivation, wenn man nach Wolfsburg fährt. Da ist man mit der Stadt, mit den Sehenswürdigkeiten relativ schnell durch. Aber all das war ja gar nicht möglich, weil der Weg der Polizei vorgegeben war. Und ja, ich glaube, man kann raushören, dass wir auch schon auf Verständnis für die Ultras hatten, die dann gesagt haben, nee, das geht zu weit, wir reisen ab.
Ich finde vor allen Dingen auch das ganz interessant, was Werder gesagt hat oder beziehungsweise der Präsident von Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald, der hat gesagt, die Frage ist natürlich, was wir wollen. Also inwiefern wollen wir präventiv vorgehen, auch als Polizei, also inwiefern will die Polizei in Zukunft präventiv vorgehen? Hat das noch etwas mit einer Freistaatlichkeit zu tun? Hat es noch etwas damit zu tun, dass du dich erst einmal frei bewegen kannst, dass eine Unschuldsvermutung gilt, wenn du als erst einmal in Anführungsstrichen ganz normaler Fan gar nicht erst in Stadionnähe kommst, sondern sobald du am Bahnhof ankommst, in eine Polizeikette gerätst und deine Personalien vorzeigen musst, ohne dass du irgendetwas verschuldet hast, nur weil die Polizei etwas vermutet bei einem Spiel. Nochmal, es ist jetzt nicht Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt und auch nicht Werder gegen den HSV und auch nicht Schalke gegen Dortmund, sondern es ist Wolfsburg gegen Werder, ohne dass es ein Hochrisiko oder ein Risikospiel ist, dass du erst einmal deine Personalien abgeben musst, bevor du überhaupt in den Radius, in den Dunstkreis des Stadions kommst. Das hat er ganz groß angeprangert. Und da muss ich sagen, das kann ich auch verstehen.
Ich auch.
Ich kann das total verstehen. Ich finde, das ist kein gutes Signal. Und da bin ich auch wirklich mal gespannt, welche Auswirkungen das noch haben wird. Also im Sinne von nicht nur kurzfristig, ob sich da vielleicht irgendeine Polizei noch für entschuldigt, sondern eben auch langfristig, ob das... Wie sagt man so schön, wenn man früher mit den Eltern Ärger hatte, du kannst dich jetzt entschuldigen, aber mir geht es darum, dass du dich in Zukunft besserst.
Ja, die Polizei, ohne dass ich jetzt deren Argumentationslinie vorgeben möchte, und ich weiß auch nicht, ob es da schon ein offizielles Statement gibt, aber die werden sicherlich sagen, hey, guck doch mal in den Gästeblock, da hat keine Pyrofackel gebrannt, wir haben uns doch dann für die richtige Herangehensweise entschieden. Es ist schwierig, vor allen Dingen so Fans dann unter Generalverdacht zu stellen, wenn man mit einer großen Gruppe, zu der dann auch Ultras gehören, ob man sie nun kennt oder nicht kennt, unterwegs ist, dann wird man halt so, eingekesselt trifft es ja wohl auch, ne? Also es war ja auch ein Kessel, wir haben es ja selber gesehen. Auch wir kamen da ja nicht raus und es waren ja nicht nur Fußballfans in diesem Regionalexpress, natürlich überwiegend, aber jeder wurde da erstmal eingekesselt, der sich im Umfeld dieser Reisegruppe befunden hat.
Und trotzdem muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, das kommt natürlich nicht von ungefähr, ne? Also das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten vor allen Dingen auch in Anführungsstrichen nach Ende der Geisterspiele, ich wollte schon sagen nach Ende Corona, das sagt man immer so einfach, aber nach Ende der Geisterspiele, was wir schön beobachtet haben, dass die Fans sich, es ging los mit den Platzstürmen, es wurde wieder vermehrt Pyro gezündet, so nach dem Motto vielleicht all das, was dem nächsten Ablaufdatum hat, bevor es auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald landet, wollen wir es nochmal irgendwann hier in die Luft knallen. Und das ist schon vermehrt auch der Fall gewesen.
Nach Auffassung der Ultras gehört Pyrotechnik zur Fankultur dazu. Da prallen zwei grundweg unterschiedliche Positionen aufeinander. Und das es wird da, weil die Fronten so verhärtet sind, schöne Grüße nach Rostock, auch der FC Hansa hat ja damit ein Problem. Obwohl die Fronten so verhärtet sind, weil die Fronten so verhärtet sind, wird es da, glaube ich, keine Lösung geben in absehbarer Zeit.
Genau, und auf der einen Seite ist es so, dass das vermehrt gezündet wird und auf der anderen Seite werden Ultras oder beziehungsweise nicht nur Ultras, sondern Fußballfans unter Generalverdacht gestellt. Es ist schwierig, aber diese Herangehensweise, die halte ich in einem freien Staat, in dem, das kann ich nochmal sagen, in dem auch in jeglicher Hinsicht erst einmal die Unschuldsvermutung gilt, halte ich dieses Vorgehen für nicht richtig.
Das geht mir genauso und trotzdem war der Gästeblock noch gut gefüllt, also es ist ja so, dass man als Gastmannschaft 10% des Kartenkontingents bekommt. Das wären bei einem Fassungsvermögen von 30.000 3.000 gewesen. Und ich würde sagen, es waren mehr als 3.000 Bremer in Wolfsburg, weil die Werder-Fans sich dann natürlich auch Tickets für die umliegenden Blöcke, wo immer mal wieder welche verfügbar waren, gesichert hatten. Und der Support war trotzdem da. Also die Werder-Fans waren akustisch sehr deutlich zu hören. Aber hier und da hat man halt auch Lücken gesehen. Man kann sagen, der Gästeblock, der platzte aus allen Nähten. Und so ähnlich war das, finde ich, auch in den Anfangsminuten. Da hat Werder Bremen, und da sind wir jetzt auf dem Fußballrasen, das letzte Spieldrittel, also den Strafraum und die Meter vor dem Wolfsburger Strafraum überflutet, und zwar mit Spielern überflutet. Füllkrug, Duxch, Bittencourt, Weiser, der Außenverteidiger, der ja eher so einen offensiven Außenverteidiger gibt, oder auch Jens Stay, der zwar Stage geschrieben wird, aber Stay wie to stay, bleiben, englisch ausgesprochen mit Stage, die waren immer da und haben die Wolfsburger so unter Druck gesetzt. Ich finde, das war so ein bisschen, wir haben hier die French Press, wenn man da zu viel Kaffee reinmacht und dann runter drückt, dann schwappt das über. Und es waren auch zu viele Spieler im Wolfsburger Strafraum, der schwappte über, der VfL Wolfsburg gerät ins Schwimmen. Und in der Anfangsphase, ich würde sogar noch weitergehen, in den ersten 45 Minuten fand ich Werder mega gut und Wolfsburg hatte überhaupt keine Ordnung im Spiel und war von dieser offensiven Herangehensweise der Bremer unter Trainer Ole Werner auch komplett überrascht.
Habe ich ähnlich gesehen. Ich muss dazu sagen, ich fand vor allen Dingen nicht nur, dass die Offensive oder dass das Spiel der Wolfsburger ungeordnet wirkte, sondern auch, dass eine gewisse Eklatanz sich offenbart hat, und zwar im Spielaufbau, in der Passsicherheit. Unfassbar viele Fehlpässe im
Matthias
Spielaufbau.
Matthias Swornberg war da so die Schwachstelle, ne? Schwede, der jetzt da im zentralen Mittelfeld spielt.
Der häufig die falsche Entscheidung getroffen hat, der häufig die falschen Laufwege gewählt hat, aber nicht nur er, sondern auch als er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, war da sehr, sehr viel, wie sagt man so schön, Stückwerk, also auch sehr viele ungenaue Pässe, wie gesagt, Laufwege, die nicht stimmten. Und das hat mich schon wirklich sehr überrascht und vor allen Dingen auch deshalb. Ich möchte übrigens einen ausklammern, Patrick Wimmer, der Neuzugang von Arminia Bielefeld, der 21-jährige Österreicher, der hat mir sehr gut gefallen, der hat viele Lücken gerissen, der war sehr viel unterwegs, war der einzig Kreative. Aber so insgesamt muss man sagen, dass der neue Trainer des VfL Wolfsburg, Niko Kovac, auf den 4 offensiven Positionen 8 Spieler hat, mit unter anderem dann ja auch noch Jonas Wind draußen, Luca Walsch mit, die dann
Max
alle
Kruse draußen.
Max Kruse draußen.
Kam erst eine Viertelstunde vor Schluss.
Also das Angebot ist da, das ist ein Angebot, bei dem eigentlich Ole Werner auf der anderen Seite, das hat er ja auch im Vorwege gesagt, also nicht wortwörtlich, aber bei dem Angebot würde ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen, also wenn du solche Möglichkeiten hast und dann so wenig daraus zu machen, vor allen Dingen im ersten Durchgang, du hast gemerkt, der VfL Wolfsburg hat eine hohe individuelle Klasse, das hast du gesehen, als Lukas Metscher gegen Pavlenka diesen herrlichen Schnittstellenpass dann verwertet hat, indem er den Ball über den herausstürzenden Keeper hinweg ins Tor lupfte.
Das war gut, klar.
Und du hast es natürlich auch am Ende gesehen, nachdem Werder zwischenzeitlich das Spiel drehte, dass Gila Wugi dann auch seine einzige Chance nutzt und dann steht es am Ende 2-2 und aus Werder-Sicht musst du sagen, ja, wir haben hier viel mehr Aufwand betrieben, das ist ja auch das, was Niko Kovac nach Abpfiff gesagt hat. Wir haben hier genau diese Leidenschaft vermissen lassen, die Werder an den Tag gelegt hat. Und bei Werder musst du sagen, ja, unsere Leidenschaft und unsere Spielfreude hat am Ende nur zu einem Punkt gereicht.
Genau, es wäre ein Sieg drin gewesen für Werder. Werder war im zweiten Durchgang ein bisschen zu passiv, obwohl in der zweiten Halbzeit auch nicht so viel Druck vom VfL Wolfsburg kam. Bei Wolfsburg, du hast gerade Josua Gilavogi angesprochen, der so 5-6 Minuten vor Schluss das 2-2 gemacht hatte. Ich finde, bei Wolfsburg erkennst du, der Kader ist noch nicht fertig. Da passiert noch viel. Gila Vogie hat eigentlich keine Zukunft mehr beim VfL Wolfsburg. Bei Max Kruse bin ich mir auch nicht sicher, ob er noch eine Zukunft hat. Ja, die offizielle Begründung, weshalb er jetzt erstmal auf der Bank saß, Wadenprobleme und eine Grippe. Deswegen hat er ja auch am Pokalwochenende, eine Woche davor, beim 1-0-Sieg in Jena gefehlt. Aber ich weiß nicht, ob der nicht doch noch kurz vor Ablauf der Transferfrist den Verein verlässt. Und es gibt viele Neuzugänge. Der Rekordtransfer Jakub Kaminski, Flügelspieler, hatte kurz nach seiner Einwechslung auch eine große Chance, saß auch erstmal nur auf der Bank. Plötzlich spielt der Josep Brekalo, der im Prinzip, seitdem er in Wolfsburg ist, hat er die vergangene Saison in Turin beim FC Turin leihweise verbracht. Seitdem er in Wolfsburg ist, kokettiert er immer mit einem Wechsel. Der ist jetzt unter Kovac wieder Stammspieler, zumindest hat er gegen Bremen begonnen. Das wirkt aus meiner Sicht nicht austariert. Und bei Werder ist es so, finde ich, der Kader ist vor allen Dingen offensiv absolut geeignet für die erste Liga.
Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle. Das sagst du, ich glaube, in der Breite muss man halt aufpassen. Du hast jetzt bei Werder gerade aktuell einen Covid-Fall mit Romano Schmid. Und sollte da noch ein bisschen was dazukommen, dann sage ich jein, weil wenn du dir die Bank von Werder anguckst, dann finde ich, ist sie in der Breite nicht Bundesliga.
Na, dann kam Oliver Berg, der auch viel Wirbel gemacht hat, der...
Ja, und vor allen Dingen, wird natürlich jetzt erstmal abzuwarten sein, inwiefern sich Niklas Füllkrug verletzt hat, der da mit einem Oberschenkel...
Ja, Pferdekuss, ne, oder? Also für mich sah das nach einem Pferdekuss aus.
Ja?
Ja, glaub schon.
Ja, man muss mal abwarten. Der ist ja auch sehr verletzungsanfällig.
Ja, das ist das Problem. Aber mit Duxch und Füllkrug, wenn die beiden halt auf, sagen wir mal, 25, 30 Spiele pro Saison kommen, in dieser Saison kommen, hätte Werder schon eine sehr, sehr gute Offensive. Also zumindest ein gutes Sturmduo.
Ich finde das ganz witzig. Also wir werden dann ja auch nicht nur hier in unserem preisgekrönten Podcast nach unserer Meinung gefragt, sondern natürlich dann auch danach in Nachgesprächen, in Analysegesprächen und so weiter und so fort. Und dann
auf kam, Zugfahrten.
Auf Zugfahrten das auch. Dann kamen auch noch so Fragen wie, ist jetzt der VfL Wolfsburg wie doch kein internationaler Geschäftsanwärter, internationales Geschäftsanwärter. Du weißt, was ich meine.
Ist am ersten Spieltag sehr schwierig
genau,
zu beantworten.
Und wird Werder mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich finde auf jeden Fall...
Also ich sage, Wolfsburg kommt maximal in die Conference League und Werder wird locker drin bleiben.
Ja.
Natürlich kann ich es auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber das ist mal eine Prognose und zu der stehe ich.
Die Prognose ist ja vor allen Dingen auch losgelöst von diesem ersten Spiel, weil man kann jetzt sagen, so ja gut, Werder hat da ein Stück weit besser, nicht nur in dieses Spiel, sondern auch in die Saison gefunden. Auf der anderen Seite spielen die Bremer jetzt, glaube ich, zu Hause gegen die VfB Stuttgart.
Ja, Wolfsburg muss nach München, das wird wahrscheinlich eine Packung geben und dann ist es irgendwann auch ein Fehlstart.
Genau. Und bei Werder ist es wiederum so, du hast jetzt Stuttgart gesehen gegen RB Leipzig, haben 1-1 gespielt, lass doch mal Stuttgart jetzt irgendwie auch einen Punkt aus Bremen mitholen, dann steht Werder nach 2 Spieltagen mit 2 Punkten da und muss dann auswärts, weiß ich jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht wohin, dann ist es aber auch kein herausragender Start. Also von daher, man muss erstmal gucken, wie sich das so zurechtruckelt. Wie hast du immer so schön gesagt, nach 10 Spieltagen?
Ja, so nach 9, ne? 9. Nach einem Viertel ungefähr, ja, kann man so ein bisschen was in die Tabelle hineininterpretieren. Ja, das waren die 90 Minuten, dann gab es noch eine Rückreise, auch die war nicht ganz ruckelfrei, also dieser überfüllte Regionalexpress, der war natürlich auch dann, als wir von Wolfsburg zurück nach Hannover und dann von Hannover weiter nach Hamburg wollten, überfüllt, also da hat wirklich keiner mehr reingepasst, ne? Und auch da, ja, es ist immer einfach jetzt so die Verkehrsgesellschaften zu kritisieren. Warum wird da nicht eine andere Taktung angeboten? Warum werden keine längeren Züge angeboten? Wir sind dann in den ICE rein, der dann viel später fuhr, haben in Hannover unseren Anschlusszug verpasst. Es war wirklich so, im Zug wurde durchgesagt, dass um so und so viel Uhr da werden immer die Verbindungen angesagt, wie es dann weitergeht, wenn man an einem Bahnhof, an einem Zwischenbahnhof ankommt. Und da wurde uns ein Zug empfohlen. Wir sind wirklich durch die Menschenmenge hingesprintet. Und vor unserer Nase gingen die Türen zu. Wir haben, wie andere Reisende auch, an die Türen geklopft. Und dann ist der Zug vor unserer Nase weggefahren, auf der eigentlich laut Durchsage in unserem ICE auf uns hätte warten sollen. Aber so kamen wir in den Genuss, Gerrit kennenzulernen. Schöne Grüße, der auch schon ein bisschen länger unterwegs war. Werder-Fan, dessen Reise bis nach, du kennst dich da besser aus, ins Neumünsteraner Umfeld ging.
Also, Krog Aspe.
Ja, Schleswig-Holstein. Ja. Ne? Da kam er her, war mit seinem Freund unterwegs, hat uns Oldesloer Korn angeboten. Wir haben dankend abgelehnt, hat uns schöne Geschichten erzählt von seiner Backpacker-Tour vor 10 Jahren nach Australien und hat sich die ganze Zeit gefragt, was machen die wohl? Was machen die wohl? Das war ein sympathischer, es gibt da unsympathische Besoffene, die ausfallen werden, die pöbeln, die so werden, dass man sich fragt, wer geht da jetzt mal hin und sagt ihm, dass das so nicht geht. Und das war einer, der war richtig lieb.
Der war richtig lieb. Der hat uns wirklich richtig gut unterhalten. Der war wirklich lieb. Der war beseelt, kann man schon fast sagen. Der war beseelt und...
Der war so glücklich, als du ein Aufladekabel dabei hattest, damit er sein Handy aufladen konnte, damit seine Frau ihn vom Bahnhof abholen konnte.
Ja, also von daher, ein Hoch auf Krug Aspel. Liebe Grüße nach Schleswig-Holstein. Liebe Grüße ins Neumünsteraner Umfeld. Das wäre schön. Gary hatte so einen typischen Fischerhut auf, wie sie auch momentan wieder in sind. Nicht von Klaus-Dieter Fischer, sondern so einen richtigen Anglerhut.
Von Werder Bremen.
Von Werder Bremen.
Ja, genau.
Und nee, das war eine wirklich eine sehr, sehr kurzweilige und interessante Rückfahrt, oder?
Ja, aber kurzweilig war sie in Addition nicht, weil so eine Fußballtour dauert dann gerne mal 14 Stunden, wenn man von Haustür zu Haustür rechnet, also morgens aus dem Haus. Und wenn man dann abends wieder ankommt, kommt. Also mir hat es alles ein bisschen zu lange gedauert, aber das liegt ja nicht immer in unseren Händen.
Und dann kommst du nach Hause und dann denkst du dir, dann willst du ja vielleicht nochmal so ein paar Eindrücke genießen, wie das so auf den anderen Plätzen aussah. Und dann möchtest du das Sportstudio gucken und dann läuft da 30 Jahre Andrea Berg im ZDF und das Sportstudio fängt erst um 11:30 an. Ich glaube, es ist soweit.
30 Jahre Alfons Berg, seine besten Pfiffe. Nee, es war eine Schlagershow. Ne? Ich habe das gar nicht mehr angemacht, das Sportstudio. Ich dachte, ich hätte es eh verpasst. Wusste das gar nicht, dass ich es noch hätte gucken können.
Müssen wir nochmal ganz kurz über Borussia Dortmund sprechen und über RB Leipzig, die vermeintlichen ersten und zweiten Bayern-Verfolger, die auch so mäßig in die Saison gestartet sind. Also Borussia Dortmund hat sich so ein bisschen glücklich durchgewurschtelt.
Naja, aber das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen 1-0 gewonnen.
Aber auch weil Patrick Schick so einiges nicht getroffen hat.
Ja, aber gut, 1-0 ist ein überraschendes Ergebnis für das Spiel, weil ich hätte gedacht, wenn zwei Mannschaften dieser Offensivqualität aufeinandertreffen, dass da mehr Tore fallen würden. Aber Dortmund hat 1-0 gewonnen. Und wenn wir über Dortmund reden, müssen wir ja neuerdings auch über Anthony Modest sprechen, der lustige Kultkölner, der Kultbaumi ab und zu die Schiebermütze klaut. Und der ist eben auch nur ein Mensch, der eine Schwäche für Geld hat. Gestern ist durchgesickert, wenige Stunden vor Anpfiff des Kölner Spiels gegen Schalke 04, dass Anthony Modest den FC verlassen würde. Heute ist der Medizincheck. Er wechselt im zarten Alter von 34 Jahren zu Borussia Dortmund als Ersatz für Sebastian Haller. Und Modest, der ja so ein lustiger Fanliebling in Köln ist, ist ja auch schon mal vor etlichen Jahren, ich glaube es war 2017, dem Geld nach China gefolgt. Jetzt folgt er dem Geld nach Dortmund. Ich kann Steffen Baumgart verstehen, dass er sich fürchterlich aufgeregt hat. Ich kann aber auch Anthony Modest ein bisschen verstehen, weil er wird wahrscheinlich sehr viel Geld in Dortmund kassieren, kann mit 34 Jahren nochmal Champions League spielen, wird gebraucht in dem System, ist vom Typ her auch einer, der von seiner Spielweise her Sebastian Haller ähnelt. Ich finde auch mehr ähnelt als Timo Werner, der jetzt ja auf meiner Leipzig geht. Das kann ich verstehen, aber ich kann den Frust der FC-Fans auch zu 100% nachvollziehen. Das ist schon doof, ne?
Es ist so ein bisschen diese Identifikationsfigur, ne? Also der Spieler, so ein bisschen ja, ich sag mal so, der Poldi Light, ne? Der auf der einen Seite ja der totale Fanliebling ist und auf der anderen Seite hast du dann den Spieler, der aber auch noch seine Ziele verwirklichen möchte. Wir wissen ja damals, so gut, dann kam Podolski zurück, aber man wusste auch so eigentlich so rein fußballerisch ist er beim FC auch noch nicht fertig. Und bei Modest denke ich mir, ja, es gibt natürlich jetzt die Herangehensweise zu denken, okay, er ist der absolute Söldner und der größte Egoist, aber kann man das jetzt überhaupt in der heutigen Zeit irgendeinem Fußballer noch vorwerfen? Es gibt die ganz wenigen Ausnahmen, das sind die Jonas Hectors dieser Welt oder das sind andere Fußballer, die sagen, ja, das große Geld, das lehne ich lieber ab, ich fühle mich hier wohl mit meiner Familie.
Timo Horn, Jonas Hector, um jetzt im Kölner Kosmos zu bleiben, sind mit dem FC in die zweite Liga gegangen.
Ja,
ne?
Also ja, Podolski ja damals auch, ne?
Podolski damals auch, genau. Modest ist...
Die Frage ist, ich glaube, es gibt halt immer weniger und das ist für mich überhaupt nichts was mich jetzt verwundert. Es gibt aber immer weniger, die sagen, ey, diese 2 Millionen im Jahr, die reichen mir. Damit kann ich hier mit meiner Familie ein gutes Leben führen und da kann ich auch ein bisschen was zur Seite legen, sodass ich dann nach 10 Jahren Profikarriere auch noch ein bisschen was übrig habe. Da habe ich vielleicht die ein oder andere Mietswohnung abbezahlt und von den Einkünften der Miete, die mir jemand anderes bezahlt, kann ich leben. Aber wenn du als Fußballer jetzt die Möglichkeit hast, 5 Millionen oder 10 Millionen zu verdienen, soll ich das jetzt komplett verurteilen? Das ist doch eine gesamte versaute Branche, die wir dann sowieso in Schutz nehmen.
Also wir können 2 Dinge festhalten. Der Wechsel ging viel flotter über die Bühne als der von Robert Lewandowski zum FC Barcelona. Und er wird, glaube ich, eine Soforthilfe für Borussia Dortmund sein. Seine Torquote in der Bundesliga für Hoffenheim und Köln ist gut. 83 Treffer in 190 Bundesligaspielen. Er wird Sebastian Allaire wahrscheinlich 1:1 ersetzen können. Allaire war ja auch noch nicht in die Mannschaft integriert. Ist ja auch ein Neuzugang, der wegen seiner Hodenkrebserkrankung gerade nicht spielen kann und auch längere Zeit ausfallen wird. Also ich kann die Dortmunder verstehen. Ich kann es total nachvollziehen. Aber es ist irgendwie doof. Also Baumgart, der ja auch ein sehr emotionaler Typ ist, ich glaube, er hätte gerne noch viel mehr losgepoltert, als er es getan hat im Umfeld dieses Spiels gestern gegen Schalke 04. Das ist ja nun nicht irgendein Spieler, sondern ein zentraler Spieler in seinem System. Und Köln muss jetzt auch irgendwo anders möglicherweise schnell einen Ersatz herkriegen.
Ja, der hätte noch.
Und will der dann vielleicht bei einem ambitionierten Zweitligisten und die sind dann sauer auf die Kölner. So ist dieses System. So ein bisschen, ja, Dominoeffekt, ne?
Ja, ich glaube, Adamian wird Modest nicht alleine ersetzen können.
Nee, und der Dietz, der gestern gespielt hat und auch eine tolle Kopfballchance hatte, hat, glaube ich, sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Möglicherweise auch nicht.
War das Dietz nach Vorschrift?
Das war schon mehr als Dietz nach Vorschrift, okay. Weil der hat, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht.
Ich denke mir wiederum, weil es ja nun wirklich in den häufig zitierten Sternen steht, wann Sebastian Allaire zurückkommen wird und in Anführungsstrichen, ob er überhaupt jetzt erstmal in absehbarer Zeit wieder zurückkommen wird. Ich habe mich gefragt, ob Anthony Modest ja für die Fußball-Bundesliga möglicherweise jetzt der Richtige ist, ist aber auf der anderen Seite eben auch 34 Jahre und ist keiner für die große Zukunft. Und ich stelle mir auch die Frage, ob er der Richtige ist für die Champions League.
Ach, glaube ich schon. Ich glaube schon.
Wirklich?
Ich glaube schon, ja.
Anthony Modest spielt Champions League für Borussia Dortmund.
Ja, aber nochmal, die Quote 83 Tore in 190 Bundesligaspielen, das ist schon nicht so verkehrt.
Ist nicht so schlecht.
Lässt mit dem FC die große Chance liegen, jetzt europäisch in der Conference League zu spielen. Champions League schlägt Conference League. So interpretiert Anthony Modest den Fußball.
Ja. Wir sind und dürfen gespannt sein. Ich hätte gedacht, dass Borussia Dortmund dann einen Stürmer holt, der eventuell auch noch Entwicklungspotenzial hat.
Timo Werner
hat.
Hast du doch letzte Woche ja, mal so ins Gespräch gebracht. Und der ist jetzt ja mündlich mit Leipzig einig. Und
hat sich dann ja auch am Ende, muss man auch ganz ehrlich sagen, beim FC Chelsea nicht durchgesetzt.
Nicht durchgesetzt, aber weiß, was er an Leipzig hat, was Leipzig an ihm hat. Wir wissen auch, dass Leipzig überhaupt keine finanziellen Probleme hat, so einen Timo Werner mal eben noch ins Budget reinzubekommen. Das ist nicht ganz so einfach für RB Leipzig, überhaupt kein Problem. Und wenn du dann innerhalb weniger Tage erst David Raum und dann Timo Werner, also 2 deutsche Nationalspieler, verpflichtest, das ist auch mal ein Statement. Aber da sind wir wieder am Freitag angelangt. Das Statement wird nicht reichen, um Bayern München vom Thron zu stoßen. Für die Vizemeisterschaft könnte es reichen.
Tja, es geht um die Vizemeisterschaft. Worum noch? Geht es um unsere Kultrubrik auch noch?
Auch noch.
Wollen wir das jetzt machen?
Ja.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Dann lass uns, oder?
Unbedingt.
Wer soll anfangen? Möchtest du oder soll ich?
Ich kann gerne anfangen. Wir zeichnen ja unsere 111. Anstoßfolge auf. Es ist ja auch so, dass die Freie und Hansestadt Hamburg, wenn wir mit der Aufzeichnung fertig sind, hier noch ein Feuerwerk geplant hat. Wir geben dann den Startschuss und dann wird es hier rumsen im Hintergrund. Zumindest ist es ist das so das, was ich eigentlich erwarte. Gerüchten zufolge wird das auch so kommen. Aber die 111 ist eine ganz wichtige Zahl in dieser Rubrik, zumindest bei dem Spielchen, das ich mit dir vorhabe. Du sollst mir sagen, ich werde dir jetzt 18 Spieler nennen, von jedem Bundesligisten einen. Und du sagst mir, hat der mehr als 111 Bundesligaspiele oder weniger als 111 Bundesligaspiele?
Sehr gerne.
Ist mehr so eine Schätzfrage.
Ich freue mich.
Bist du bereit?
Ja.
Ich gehe tabellarisch vor. Wir fangen an mit dem Spitzenreiter. Und beim Spitzenreiter spielt Alphonso Davies. Hat er mehr als 111 Spiele in der Fußball-Bundesliga bestritten oder weniger?
Der ist ja im Winter damals nach München gekommen und ist dann 2020 Champions League-Sieger geworden. Danach war er in der vergangenen Saison verletzt. Das heißt, man müsste dann ja so gute 3 Spielzeiten haben.
Schön, weniger, wie du uns weniger an deinen Gedanken teilhaben lässt. Weniger ist richtig. 81 Spiele, 5 Tore. Maximilian Eggestein vom Tabellenzweiten SC Freiburg. Mehr oder weniger als 111 Bundesligaspiele?
Der hat mehr.
Ja, 188 Spiele, 12 Tore. Wir sind bei Genki Haraguchi von Union Berlin.
Weniger.
Mehr. 150 und 6 Tore. Hat ja auch für Hertha Bundesliga gespielt.
Stimmt.
Wir sind bei Rami Benzebaini, der ein wunderschönes Tor für Borussia Mönchengladbach erzielt hat. Wie viele Bundesligaspiele hat er? Oder hat er mehr oder weniger als 111 Bundesligaspiele bestritten?
Weniger.
Weniger, stimmt. 68, 14 Tore. Robin Zentner von Mainz 05.
Hat auch weniger.
Falsch.
Mehr?
Falsch. Der hat genau 111.
Wirklich jetzt?
Ja, ja, guck mal. Er hat genau 111 Spiele. Gregor Kobel von Borussia Dortmund, auch ein Torhüter.
Gregor Kobel hat weniger.
Ja, 80. Marco Friedl, der neue Kapitän von Werder Bremen, nachdem er vor einem Jahr Werder Bremen noch verlassen wollte, als er streikte. Der Lewandowski von der Weser hat weniger. 77 ja. Spiele, ein Tor. Riedle Baku vom VfL Wolfsburg.
Riedle Baku vom VfL Wolfsburg. Der hat natürlich ein paar Spiele gemacht für Mainz 05. Der hat eine komplette Saison quasi beim VfL Wolfsburg gespielt. Riedle Baku, ich tippe mal, der ist so genau an der Grenze. Ich sage, der ist knapp drüber.
Ja, es ist sehr gut. 117 Spiele, ja. 12 Tore. Dani Olmo, RB Leipzig.
Hat weniger.
Ja, 64 Spiele, 11 Tore. Waldemar Anton, früher Hannover 96, jetzt VfB Stuttgart.
Der hat mehr.
Ja, 130 und 5 Tore. Simon Zoller vom VfL Bochum.
Der hat weniger.
Ja, 87 Spiele, 14 Tore. Kerim Demirbay, Bayer Leverkusen.
Der hat mehr.
Ja, 160 Spiele, 18 Tore. Suat Serdar, Hertha BSC.
Suat Serdar hat natürlich für Schalke in der Abstiegssaison viel gespielt. Suat Serdar davor hat er, glaube ich, beim VfB Stuttgart gespielt. Stimmt das? Stimmt das eigentlich?
Nee, stimmt nicht.
Wo hat er denn davor gespielt?
Weiß ich nicht.
Aber hat mehr.
Hat mehr, ja. 147 Spiele, 15
Weiß
Tore.
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass er beim VfB Stuttgart gespielt hat. Kevin Akpoguma, TSG Hoffenheim. War auch mal in Hannover.
Ja, der hat in der Saison, als er im Winter für Hannover 96 ausgeliehen wurde, davor hat er wenig gespielt, war viel verletzt, hat in der vergangenen Saison dann relativ viel gespielt unter Sebastian Hoeneß, hat aber keine 111 Bundesligaspiele.
Das stimmt, sondern nur 95 und 3 Tore. Dann sind wir bei Alexander Schwolo, dem Torhüter von Schalke 04.
Der hat
mehr als 111 Spiele, sagst du?
Ja.
177, stimmt. Zu Suat Serdar kann ich dir sagen, der hat, ich habe es gerade mal nachgeguckt, wir wollen ja keinen hier dumm in die Woche schicken, er hat bei Mainz ja gespielt, bei Mainz 05,
stimmt,
genau.
Stimmt.
2015 bis 18 Mainz 05, dann 3 Jahre Schalke, stimmt. Und seit 2021 bei Hertha BSC. 2 habe ich noch, Elvis Retschbeschei, letzte Woche haben wir über ihn gesprochen, spielt mittlerweile beim FC Augsburg.
Ja. Retschbeschei. Ja, ich tippe so gerade hat er die 111.
Ja, knapp drunter. 104 und 7 Tore. Retschbeschei schreibt sich übrigens R, E und wie geht's dann weiter?
X.
Ja, und dann?
B?
Nee.
J?
Nee. Na? Das ist schwierig, ne? R, E, X und dann H? und dann B und wie geht's dann weiter?
Ich weiß es nicht.
E-C-A-J.
Siehst du?
Glaubst du, der wird gefragt, wenn er im Hotel eincheckt, wie war nochmal der Name? Können Sie den bitte buchstabieren? Oder weiß das jeder, dass der sich so schreibt?
Dann sagt er Rexbeschei, so wie der Bundesligaspieler. Dann sagen die, ah, okay. Er sagt, wie der Dinosaurier.
Da wäre es doch eigentlich gut, wenn er einfach Elvis zu seinem einzigen Namen machen würde, ne?
Ja.
Dann hätte er viel mehr Ruhe in seinem Leben und müsste nicht solche Fragen beantworten. Du musst noch eine Frage in diesem Quiz beantworten. Wir sind beim Tabellenletzten und bei Even Ndika, Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt.
Der hat keine 111 Spiele.
Richtig, aber auch nicht viel weniger. 105 und 9 Tore. Das hast du sehr gut gemacht.
Das war gut, ne?
Ich finde ja.
Ich möchte mit dir über Anthony Modest sprechen. Ich habe ein kleines Wahr oder Unwahr vorbereitet. Und zwar, du sollst sagen, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Wahr oder unwahr? Frage Nummer 1. Wurde Modest als Sohn einer aus Mali stammenden Mutter in der Hauptstadt Bamako geboren?
Ja.
Das ist falsch. Er wurde in Cannes geboren.
Das kann nicht sein. An der Côte d'Azur.
Frage Nummer 2. Wahr oder unwahr? Heißt Anthony Modest in Wirklichkeit Anthony Mbu Agogo Hieronymus Modest?
Du lachst. Nein.
Das stimmt. Hieronymus stimmt nicht. Aber Anthony Modest heißt in Wirklichkeit Anthony Mbu Agogo Modest.
Ja,
Hieronymus habe ich mir ausgedacht.
Das Hieronymus hast du dir ausgedacht.
Ja.
Holger Hieronymus. Der hat da nichts zu suchen in dem Namen von Anthony Modest.
Wahr oder unwahr? Toni Modest macht seinen Brillenjubel, weil sein Onkel das Fernglas erfunden hat.
Nein.
Das stimmt, hat er nicht. Als Anthony Modest 2017 nach China ging, zu Tianjin Quanjian, hat er damals über 20 Millionen Euro netto im Jahr bekommen.
Ja.
Nein, das ist falsch. Es waren nur 11 Millionen netto im Jahr. Da muss eine alte Modest lange für stricken. So, wahr oder unwahr, als Modest zum ersten FC Köln wechselte, und zwar das allererste Mal, kam er von Mainz 05.
Nein, von der TSG Hoffenheim.
Das ist richtig. Anthony Modest hat einen Kaffee auf den Markt gebracht von der Dachfirma Kaffeesaurus. Das stimmt. Ist der Slogan zu dieser Kaffeemarke von Anthony Modest Rex oder Kelly-Fan?
Was? Rex oder Kelly-Fan?
Ja. Ist das der Slogan des Kaffees von Anthony Modest?
Nö.
Richtig. Ist der Slogan Weckt Ausgestorbene?
Kommt da noch mehr? Und ich darf dann am Ende entscheiden?
Nee.
Dann ist das der Slogan.
Nein, ist falsch. Hm. Oder, wahr oder unwahr, es gibt keinen Slogan.
Dann gibt es halt keinen.
Es gibt keinen Slogan, das ist richtig.
Ja.
Und die letzte Frage, es gibt einen Kultsong, und zwar über Anthony Modest. Da reimt es sich immer am Ende irgendwas mit Est und dann kommt Anthony Modest. Gibt es die Strophe? Wer scheißt auf Stiftung Warentest?
Nein, gibt's nicht.
Doch, gibt es.
Ja.
Anthony Modest. Wer gewinnt den Song Contest?
Anthony Modest, gibt es.
Gibt es, richtig. Wer ist im Darkroom Special Guest?
Gibt es nicht.
Doch, gibt es auch.
Gibt es auch?
Ja.
Oh Mann.
Wer klaut seinen Kindern das Osternest?
Gibt es.
Nee, gibt es nicht.
Oh Gott, ey.
Und damit würde ich sagen, empfehlen wir uns und vor allen Dingen diesen Song für die Anstoß-Playlist Anthony Modest sollten wir raufpacken.
Ja, mache ich.
Oder?
Ja, und das Glasperlenspiel mit Geiles Leben.
Für die Anstoß-Playlist bei Spotify.
Genau, und wenn wir jetzt auf die Stopptaste drücken, dann müsste hier das Feuerwerk automatisch gezündet werden. Ich gucke schon mal nach oben, du kannst ja schon mal die Stopptaste suchen und in der nächsten Folge erfahrt ihr, wie schön es war.
Obwohl, ich habe noch eine Frage. Wir schauen ja auch immer ganz gerne auf das, was noch kommt. Und du bist morgen, also am Dienstag, im Drittliga-Einsatz in Oldenburg, richtig?
Ja.
Und dann bist du noch unter
Oldenburg gegen die SV Elversberg.
Gegen die SV Elversberg. Wie hieß nochmal das Stadion von Elversberg? War das die Kreuzeiche?
Die spielen ja morgen im Marschwegstadion. Das recherchiere ich nochmal.
Und dann bist du am Mittwoch, und das finde ich ganz spannend, da bist du auf der, beziehungsweise bei der offiziellen Trauerfeier von Uwe Seeler. Ist das ein Reportereinsatz, bei dem es einem ganz besonders nahe geht oder auf den man sich emotional ganz besonders vorbereitet? Weil das ist jetzt ja eben der nicht so ha-ha-ha und herzlich willkommen und Fußballherz, was willst du mehr?
Ja, gute Frage. Ich glaube Letzteres. Also klar, man weiß viel über Uwe Seeler, man will dann noch mehr wissen, und was ich auf jeden Fall wissen sollte, wäre der Ablaufplan der Trauerfeier, weil das kann natürlich böse Überraschung geben, wenn du nicht weißt, was da gerade passiert.
Kostet das eigentlich Eintritt, weißt du das? Oder nein, kann man da einfach so reingehen?
Nein, da kann man,
wird das Stadion ausverkauft sein?
Da kann man so reingehen, das weiß ich nicht. Ich habe mich dann noch nicht so wirklich mit befasst. Also ich habe ja morgen noch die Zeit, das zu ändern. Aber das gibt, ich glaube, ab 13 Uhr oder 12.30 Uhr Einlass. Es werden so 1000 geladene Gäste erwartet und viele Fans können da auch hingehen. Aber ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, ob das Stadion ausverkauft sein wird.
Ich habe noch so ein bisschen Fingerfood, informatives Fingerfood für dich. Ich kann dir noch zwei weitere Ehrenbürger der Stadt Hamburgs nennen.
Ja, es gibt auch noch mehr.
Und zwar Bismarck.
Ja, Otto von Bismarck.
Und ja, Helmut.
Helmut Schmidt. Es gibt insgesamt 36.
Echt?
Uwe Seeler ist einer von diesen 36. Brahms auch.
Brahms.
Mhm. Genau, Tim Walter noch nicht. Aber Timo Schulz auch noch nicht.
Luis Holtby auch nicht, ne?
Nö,
obwohl der hier mal fleißig mit dem E-Scooter durch die Stadt fährt.
Ja, aber der wird ja bald Ehrenbürger von Kiel. Ja, Fiete Arp übrigens auch.
Ja, stimmt.
Ja. Gut, wir drücken auf den Knopf und geben damit das Feuerwerk frei. Kommt gut durch die Woche. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.